Also was viele nicht wissen, ich habe ja auch Eishockey gemacht, ne, in so frühen 90er Jahren. Und da gab es ein Playoff-Spiel zwischen Köln und Mannheim, in Mannheim. Peppi Heiß hat zwei Wellensittiche, Max und Moritz. So, und jetzt nach dem Playoff-Spiel, was dann Köln auch noch verloren hatte, habe ich Peppi Heiß, den Torwart der Kölner, damals gefragt, ja, erstmal zum Sportlichen natürlich, warum diese Niederlage, was war los und so weiter. Und dann habe ich ganz zum Schluss gesagt, ja, wollen Sie vielleicht noch Ihre beiden Wellensittiche, Max und Moritz, grüßen? Das fand er gar nicht lustig. Und im Sender fanden sie das auch nicht lustig. Und Köln fand das auch nicht lustig. Prompt kam der Anruf und ich war dann erstmal für ein halbes Jahr raus aus der Geschichte und rausgesperrt. Ja, so viel dazu. Ne? Aber ich fand es sehr unterhaltsam. Schon damals war ich für Unterhaltungsfernsehen. Ne? Aber das hätte Premiere damals noch nicht begriffen.
Alles klar, dann damit herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Generation Fußball. Heute am Start Mike Hanke. Moin Mike.
Hallo, morgen.
Und am anderen Ende der Leitung ebenso Rollo Fuhrmann, der aufgrund von Wellensittichen ausgesperrt wurde für ein halbes Jahr. Hat glaube ich auch noch nicht so viele Leute haben das erlebt.
Ich hatte früher auch einen Wellensittich, ne, übrigens.
Wie hieß er?
Piti.
Piti.
Der ist aber leider gestorben, weil ich den immer mit Flips und Chips gefüttert habe.
Okay. Alles klar.
Er hat immer so gierig geguckt, da konnte ich nicht nein sagen.
Ich sehe schon. Die Stimmung heute ist super und wir wollen direkt mit dem ersten Thema starten und das heißt RB Leipzig. Die haben gestern 1-1 gespielt bei der Eintracht. Das heißt, die haben nach 4 Spieltagen auch nur magere 4 Punkte auf dem Konto. Und da gab es ja eine Vorgeschichte, und zwar ist am Donnerstag bei der Niederlage gegen die kleine Schwester, kann man ja sagen, gegen FC Salzburg, wie man ja korrekterweise in der Europa League sagen muss, haben sie 2-3 verloren und vorher ist wohl was passiert, und zwar geht es um die Spieler Augustin und Mukiele, die haben wohl vor dem Spiel auf der Trainerbank gesessen, haben ein bisschen mit dem Handy rumgedaddelt, waren zu spät dann in der Kabine und die Leipziger konnten sich zu spät aufwärmen und einer fand das überhaupt nicht lustig, und zwar war das Ralf Rangnick. Der hat danach gesagt, hätte ich das vor dem Spiel erfahren, hätte ich die 2 Spieler bereits vor dem Spiel ausgewechselt, nicht erst zur Halbzeit. Also die waren wohl auch relativ schlecht. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Und das stellt natürlich für mich die Frage und die erste Frage natürlich an Mike. Du hast unter Ralf Rangnick trainiert 2005 auf Schalke. Was ist denn das für ein Typ? Was ist denn das für ein Trainer? Ist das wirklich so einer, wo es Zucht und Ordnung gibt und der sowas überhaupt nicht toleriert?
Also als erstes will ich mal sagen, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, wie man als Spieler, klar, die Spieler gehen vor dem Spiel, gehen die ins Stadion, gucken sich den Platz an, sagen ein bisschen Winke, Winke zu den Fans und dann geht's wieder in die Kabine und machen sich fertig für das Warmmachen. Aber diese Zeit von dem auf den Platz gehen und dann wieder in die Kabine und zum Warmmachen, das ist eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Mhm. Also, dass sie dann später zum Warmhahn raus müssen, ja, weil die beiden noch nicht da sind, das ist schon, finde ich schon krass, das finde ich schon hart.
Aber das machen doch viele, Mike.
Ja, aber nicht so lange. Also du sitzt da keine halbe Stunde da auf der Trainerbank und angeblich sollen sie ja irgendwas auf dem Handy gespielt haben.
Ja.
Das ist schon, außer habe ich auch nie gehört. Also es,
ja, man muss ja mal festhalten, ob das eine Disziplinlosigkeit ist, die im Endeffekt dann halt die ganze Mannschaft schwächt. Ich meine, die haben das Spiel danach verloren, ne? Also
es ist auf jeden Fall eine Disziplinschwäche der ganzen Mannschaft und also du bliebst die Disziplinlosigkeit von den beiden Spielern, weil sich vorher mit irgendwelchen Spielen auf dem Handy zu beschäftigen und nicht mit dem Spiel, finde ich schon echt eine Frechheit, ja, und das schadet der ganzen Mannschaft. Zu Ralf Rangnick ist natürlich genau das, was er nicht möchte, ne? Der ist ein akribischer, disziplinierter Trainer, der auf sowas besonders achtet, ne? Und das wird auch definitiv in den nächsten Wochen noch ein Nachspiel haben mit den beiden Spielern.
Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, das Entscheidende ist ja dann die Strafe sozusagen, sie zu suspendieren. Und ich finde, da hat er ziemlich hoch angegriffen. Und die Frage ist, ob man das so machen muss, ne? Sicherlich, wenn das den Ablauf stört und gerade die UEFA achtet ja auf sowas, dann muss es irgendwelche Strafen geben, nur gleich so zusammen mit die Höchststrafe. Und ich glaube, für einen Spieler ist es das, wenn er nicht spielt oder auf der Tribüne sitzt und so weiter und er gerne spielen würde, dann ist, vielleicht hätte es auch intern geklärt werden können und dann hätte man eine Geldstrafe oder sowas geben können.
Also bei RB gibt es ja auch dieses Strafenglücksrad, also dieses Strafenrad, wo sie drehen müssen. Vielleicht haben sie ja daran gedreht, ich weiß es nicht. Und dann kam die Suspendierung raus.
Aber da, es steht ja auch freilos drauf irgendwie.
Ich habe keine Ahnung. Aber Rollo, verstehe ich dich richtig? Du findest es gar nicht so schlimm, dass sie mit dem Handy gespielt haben vorher?
Also, was ich erlebt habe in den Stadien, kann ich ja nur sagen. Erstmal kommen die Jungs ja mit Musik, also mit Smartphone und Kopfhörern rein. So, da sind sie schon mal nicht ansprechbar, so ungefähr. Und man muss ja schon anstupsen, um dann wenigstens Hallo zu sagen. Also nicht alle, ne? Aber so einige.
Ja, dann, bei mir war es nicht, oder?
Nein, ach, du warst ja hellwach. Zu deiner Zeit gab es ja gar keine Smartphones.
Ja, doch. Ich hätte auch schon die Dinger im Ohr.
Ja, und ich finde das, wenn man was kritisieren will, dann muss man das eigentlich tun, weil wenn man sich konzentrieren soll, dann soll man sich auch darauf konzentrieren, wo man ist. Also ich gehe ja auch nicht irgendwie auf den Flughafen und gucke nicht links und rechts. Ne?
Also, okay, also das heißt, du findest es schlimmer, wenn die vor dem Spiel mit Kopfhörern sich abschirmen und dann in die Kabine einlaufen? Und es ist ja, also das war ja jetzt, dieses Handygedattel war ja wohl während dem offiziellen UEFA-Ablauf schon. Deswegen
ja, und das finde ich nicht gut. Natürlich finde ich das nicht gut, weil dann muss man auch, irgendwann muss auch Schluss sein. Ich sage ja, ich finde, also meines Erachtens nach wäre für mich das Beste, wenn man sich auf das Stadion, auf das Spiel und so weiter konzentriert, wenn man das sozusagen einatmet, das Ganze, und gar nicht erst mit Handy da reinkommt. Also Smartphone in der Kabine lassen und so weiter. Ich finde, dass es gibt so Sachen, die sind einfach unhöflich. Ich gehe auch, wenn ich bei einer Hochzeit eingeladen bin, auf dem Standesamt oder in der Kirche, was eigentlich nie vorkommt, aber auf dem Standesamt, das Handy dann auch anzulassen, das ist ja völliger Quatsch. Also irgendwo ist auch Schluss. Und genauso wie in der Konferenz zum Beispiel, wir hatten immer in den Redaktionskonferenzen striktes Handyverbot. Mhm. Wir hatten auch Zeitungsverbot und so weiter, weil man, das ist auch respektlos. Man muss auch zuhören, was der andere sagt.
Aber wieso ist dann für dich die Strafe zu gering?
Zu gering?
Beziehungsweise zu hoch oder?
Ja, rangig finde ich, das ist, finde ich, ein Fehler, weil danach kommt nicht mehr viel oder so, außer ihn aus dem Kader raus zu oder zu U21 zu setzen irgendwie, falls er das Alter noch hat. Das finde ich einfach zu hoch. Vielleicht eine hohe Geldstrafe oder sowas, um das auch wirksam werden zu lassen. Da sagt
die haben sie auch gekriegt.
Ja, da gibt es dann das Argument.
Dann gebe ich im fünfstelligen Bereich. Also.
Ja, und viele sagen, das interessiert sie nicht. Ja gut, dann mache ich das von vornherein klar. Also so eine Disziplinlosigkeit, dann gibt es eben sechsstellig. So, fertig. Aber nicht mit Spielen, weil man sich ja auch selber schwächt, finde ich. Das ist ja auch ein Problem. Und wie man sieht, Leipzig hatte zum Beispiel gestern zwar auch gute Phasen mit gegen Frankfurt, aber auch schlechte. Ne? Und vom Europa-League-Spiel wollen wir ja gar nicht reden.
Mike, wie ist deine Meinung? Oder wie war das damals auf Schalke? Gab es da auch schon sowas wie ein Handyverbot?
Also es war unterschiedlich von Trainer zu Trainer. Also das gab schon teilweise Handyverbot. Also ich finde es nicht so schlimm, dass man mit Kopfhörern, mit den dicken Dingern auf dem Ohr dann auf den Platz geht, weil man wird oft angesprochen, ne? Und das will man ja eigentlich nicht. Mhm. Ja? Klar sagt man Hallo und da sind aber auch Leute dabei, die wollen halt noch mehr wissen und die wollen halt nochmal mit dir reden und dann dauert das.
Ja, Reporter, ne?
Genau, so wie du. Und das willst du ja vermeiden. Ja, klar, es ist vernünftig und normal, dass man Hallo sagt und dann war es das aber auch. Ja, und dann geht man auf den Platz, schaut sich den Platz an, döst so ein bisschen vor sich hin und hört seine Musik und dann geht man in die Kabine und setzt die Kopfhörer ab und konzentriert sich aufs Spiel und bereitet sich aufs Spiel vor.
Mhm. Ja. Aber du jetzt, wie wäre das denn, oder wie kommt sowas denn in der Mannschaft an? Also die meisten, die uns zuhören, kommen wahrscheinlich eher aus dem Amateurbereich, aber du kannst ja jetzt sagen, wenn es bei den Profis ist, bei der UEFA gibt es einen festen Ablauf und dann kommen zwei Jungs irgendwie zu spät und deswegen wird der ganze Ablauf durcheinander getrennt. Also was passiert dann in der Mannschaft?
Das geht nicht. Also da sind auf jeden Fall welche dabei gewesen, gerade so ältere Spieler, die sich tierisch darüber aufgeregt haben und die beiden auch zur Sau gemacht haben, weil der Ablauf ist immer der gleiche, ja, und den hast du dann, klar ist der von Verein zu Verein auch unterschiedlich, aber wenn du dann einen Trainer hast und den Rhythmus hast, nach ein paar Spielen, dann ist der immer der gleiche. Und wenn der gestört wird, ja, sind so manche Spieler dabei, die so Rituale haben, ja, mit dem rechten Fuß zuerst auf dem Platz und den Ablauf vom Spiel dann nicht mehr haben. Ja, das gibt's. Ich war jetzt nicht so, ich habe es auch nie richtig verstanden, aber die Spieler gibt's und die finde ich dann gestört, klar.
Aber kommen wir mal ganz kurz aufs Sportliche. Also bei Leipzig steht fest, dass Julian Nagelsmann in der kommenden Saison Trainer wird. Das heißt, Rangnick macht quasi dieses Übergangsjahr. Aber der Saisonstart war jetzt alles andere als gut, ne? Also 4 Punkte nach 4 Spielen ist, glaube ich, nicht der Anspruch von RB Leipzig, weil soweit ich weiß, wollen die nächstes Jahr in der Champions League spielen. Also wir hatten die Diskussion letzte Woche schon kurz da hat Ansgar gesagt, das ist total scheiße als Spieler, wenn du weißt, dass der Trainer weggeht. Und im Prinzip ist es ja bei RB dieselbe Situation. Kann es vielleicht auch sein, dass da auch, also ich meine, Rangnick wird danach nicht weg sein, aber kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Spieler irgendwie denken, ja, nächstes Jahr ist er ja eh nicht mehr unser Trainer, da kommt eh ein neuer und deswegen nehme ich mir jetzt mal sowas raus? Oder sind wir da noch zu früh in der Saison?
Also ich habe das Spiel gegen Salzburg habe ich gesehen. Mhm. Erste Halbzeit habe ich nur geschaut. Das war eine absolute Katastrophe, ne? Also
ich habe es ganz gesehen. Zweite war besser, aber
komplett verunsichert hinten. Also da hast du immer das Gefühl gehabt, dass Salzburg jeden Augenblick ein Tor machen kann, ja? Mhm. Also ich finde, dass das ist mit dem Handy auch jetzt dann vor dem Spiel und das ist so ein Zeichen für mich, ja, dass ich die Spieler so halbherzig mit ihrem Job gerade so beschäftigen, ja, weil sie in so Wohlfühloasen gerade sind und denken, okay, das lief ja letzte Saison und vorletzte Saison lief halt alles gut und jetzt läuft's mal auch wieder, läuft alles, ja, aber so geht's nicht.
Ja, aber da kommt ja noch was Zweites hinzu. Das, was Rangnick auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, dass die Mannschaft gar nicht da war und so, also er hat ja sehr auch nicht nur auf die beiden Sünder, er hat ja auf die ganze Mannschaft dann doch sehr raufgehauen und so weiter. Und da frage ich mich, wenn man...
Ja, zu dem Zeitpunkt hat er das von den zwei ja noch nicht gewusst, ne?
Nee, aber er hat, ja, aber das kommt ja auch dazu, diese beiden Sachen. Und da frage ich mich, wie wirkt das auf die Mannschaft? Werden da nicht einige sozusagen denken, ja, du kannst mich mal und so? Und weil die Spieler sind ja immer relativ gut, auf der relativ guten Seite. Weil wenn sie da rausfliegen oder wenn es zum Winter geht, dann kennen sie vielleicht auch, Spielerberater sind ja hellhörig, dann wird ihnen ein Angebot gemacht oder so. Ich weiß nicht, ob das richtige Mittel ist, nach so wenigen Spieltagen, ne? Also so zu Anfang der Saison. Und ob Rangnick sich selber nicht damit schadet, ne? Weil ich muss sie ja motivieren, ich muss ja irgendwie die ins Laufen kriegen und so weiter. Also ich bin mir da nicht sicher. Wie ist das aus der Erfahrung bei dir, Mike?
Also es stimmt schon, dass Rangnick jetzt schon echt deutlich draufgehauen hat, ne? Und viel draufgehauen hat. Und es ist immer schwierig, gerade auch am Anfang der Saison, wenn du am Ende der Saison, wenn du da im Abstiegskampf bist oder keine Ahnung, oder im Mittelfeld und die Saison lief nicht gut und andere Ansprüche für Leipzig oder an Leipzig, dann kannst du mal was Deutliches sagen, auch außen hin, ja. Aber das ist dann. Ich glaube, dass der Rangnick sein Ungemüt der Welt zeigen möchte, so habe ich ihn auch damals kennengelernt, ja, dass er nicht so die Fehler macht und dass die Mannschaft schuld ist und das hat er nach außen hin gesagt und hätte er auf jeden Fall jetzt in der Phase, wo sie sind, intern besprechen müssen.
Okay, also von dir ganz klares Fehlverhalten vom Trainer. Selbst wenn es da jetzt Unstimmigkeiten gab in der Mannschaft, beziehungsweise Disziplin.
Warum soll man immer alles nach außen posaunen? Das ist klar, ist das Kacke vor den Spielern. Jetzt weiß es aber die ganze Welt, ja, und diskutiert darüber. Und es kommt immer mehr Unruhe jetzt rein, ja, durch die Medien auch. Und
Matthias Schütz weiß es jetzt auch.
Ja, ja, aber wegen so einer Geschichte dann halt, ne? Klar.
Ja.
Es war Kacke, aber das kann man intern klären.
Okay. Also immer ein Statement. Also gut, schließen wir es ab. Aber wie ist jetzt die Tendenz bei Leipzig? Holen die jetzt was, die nächsten Spiele? Was glaubt ihr?
Also ich glaube schon, dass RB sich da fangen wird. Aber wenn man die ganzen Vereine nimmt, ja, ist jetzt keiner wirklich so konstant. Okay, Hertha ist eine Überraschung, ne? Kommen wir gleich noch drauf zu.
Kommen wir gleich zu.
Sehe ich aber auch jetzt nicht auf Dauer da oben. Ja. Ich glaube, dass RB da irgendwo auf Gladbach-Höhe, Wolfsburg-Höhe, 5., 6., 4., die Saison über mit rumspielen möchte oder wird.
Gut, aber dann lassen wir es bei dem Thema jetzt mal gut sein und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, es ist ein spannendes Thema, speziell was die Personalie Ralf Rangnick angeht. Aber Mike, du hast gerade schon gesagt, kommen wir zum Bayern-Verfolger Nummer 1 und der heißt überraschenderweise Hertha BSC. Das ist der erfolgreichste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Die haben 10 Punkte aus 4 Spielen geholt und sind mit 9 Toren auch auf Platz 2, was die Tore angeht. Und was ich so komplett kurios finde, also ich gucke wirklich viel und gerne Fußball. Wenn ich mir aber die Hertha-Aufstellung angucke, lese ich da Namen wie Grujic, Meier, Dilrosun, Lazaro. Das sind alles Namen, die hatte ich ehrlich gesagt vor der Saison noch nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt, ja. Rollo, du hattest sie auf dem Schirm oder auch nicht?
Nee, ich gebe zu, auch nicht. Aber was ich dann festgestellt habe, dass sie doch ein bisschen was geändert haben und eine sehr junge Mannschaft haben, mit ein tolles Mittelfeld. Leider ist ja Grujic jetzt schwer verletzt und so weiter. Kommen wir sicherlich auch noch zu. Und Dann vorne die beiden, die dann bedient werden, die beiden alten Hasen irgendwie.
Kalou und Ibisevic.
Super Tore. Die kommen ja richtig ins Laufen. Also die Mischung zwischen Jung und Alt scheint zu stimmen. Hertha geht da, glaube ich, einen sehr guten Weg. Und die befruchten sich alle gegenseitig. Ich bin mir nicht sicher, ob das nun die ganze Saison so hält oder so. Aber man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und wann sie auch fallen. Und im Augenblick muss ich sagen, alles richtig gemacht, alles gut. Auch ein großes Lob an Paul Dardai. Auch dass, wenn Rückschläge ins Spiel kommen und so weiter, dass die Mannschaft sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt. Ne? Mhm. Also das finde ich schon toll. Also eine junge Mannschaft, und wenn das System ist, wenn das so weitergeht, ich glaube, das ist für andere Teams auch ein Vorbild.
Also kleiner Statistik-Fun-Fact an der Stelle. Hertha hat in allen 4 Spielen einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen.
Ja,
echt? Und ich glaube, Jahrstein hat 2 gehalten. Also die immerhin 50%. Also gegen Schalke hat er gehalten. Das weiß ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, im ersten Spiel hat er auch gehalten. Aber was ist da, ist das, stimmst du dir dazu, Mike, die Mischung aus Jung und Alt? Weil es sind ja also, jetzt...
Sie haben den Kader deutlich verjüngert, ne? Also das Spielen, hast du gerade schon gesagt, mit Lazaro, Grujic, Arne Meier, der 19 Jahre alt ist, ja, der für mich auf der Sechserposition bis jetzt eine Riesensaison spielt, genauso wie Duda, der immer wieder verletzt war in den letzten Jahren, jetzt richtig fit ist und völlig aufblüht. Dann haben sie noch auf der linken Seite Dilrosun, kommt von Man City ausgeliehen, also genauso wie Lazaro, auch, glaube ich, ausgeliehen.
Grujic ist auch ausgeliehen, glaube ich.
Lazaro wurde gekauft, glaube ich, ne, für irgendwie 6,5 Millionen oder so.
Ich glaube auch.
Ja. Also relativ junge Mannschaft mit 2 alten oder 3 alten Hasen. Lustenberger ist ja auch 30, Jahrstein 33 und vorne die beiden Stürmer. Passt super zusammen. Ja. Mhm. Frage ist nur, wie lange sie da oben mitspielen können. Also die werden auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Da werden sie nicht mal reinrutschen, aber würde mir wünschen, dass sie echt da oben mal Bayern ein bisschen auf den Sack gehen.
Ja, das ist leider der einzige Club, der momentan dran ist.
Ja, aber okay. Ja, finde ich auch. Aber das schreit ja praktisch nach einer neuen Textzeile, ne? Ist es die da oder die da, ne? Nee, es ist Duda. Also irgendwie, vielleicht müssen wir das mal patentieren, ne? Duda, das ist doch ein super Beispiel auch. Was hat Dardai da gemacht, ne? Duda, es muss, Fritz von Turn und Taxis hat immer gesagt, es muss passen, ne? Und jetzt passt es. Und Duda macht in jedem Spiel, glaube ich, ein Tor, ne?
Ja, vor allen Dingen, Duda ist seit 3 Jahren schon im Verein, ne? Das vergisst man so leicht. Ja, er war die komplette erste Saison leider verletzt. Und hat letzte Saison auch schon gespielt, aber war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie herausgestochen hat. Aber
ja, der Kater hat ein paar Spiele auch gehabt, wo er schon mal durchblicken lassen hat, was er so drauf hat. Ne? Mhm. Trotzdem immer auch letzte Saison immer wieder mal angeschlagen. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt. Jetzt hat er echt die letzten 4 Spiele ist mit 4 Toren vorne an der Torschützenliste oben komplett dabei. Und ich wünsche ihm, weil ich ihn privat auch durch meine Firma auch kenne, dass er wirklich da jetzt weiter ansetzt auch.
Was ist das für ein Typ, weil du ihn kennst, privat?
Sehr ruhig, ganz, ganz ruhig. Ne? nicht aufgedreht, so wie ich damals war. Also sehr sympathisch, wirklich. Und ich wünsche es ihm, dass er da wirklich jetzt weiter ansetzt, auch weiter so eine Spiele macht. Und schauen wir mal, wie die nächsten Spiele werden, ne, mit Hertha.
Zweifelsohne hat er auf jeden Fall das schönste Tor der Saison bis jetzt geschossen, mit dem Freistoß unter der Mauer. Ja,
definitiv.
Das macht sonst nur Ronaldinho.
Die spielen jetzt gegen in Bremen, ne?
In Bremen spielen die, genau.
Mike, ist dein IQ auch eigentlich so hoch? Denn du da als Freistoß unter der Mauer, das war schon sehr intelligent. Hast du sowas auch fabriziert?
Mein IQ ist deutlich höher, weil ich hätte mich hinter die Mauer gelegt. Wäre nicht reingegangen.
Welchen Anteil hat denn Pal Dardai am Spiel der Hertha? Der ist jetzt auch 3,5 Jahre da und jetzt hat man so wirklich das Gefühl, es passt. Also, dass er da hinpasst, hat man schon immer so das Gefühl gehabt. Aber ich glaube, es gab auch eine Zeit letztes Jahr, wo es nicht so lief, wo er, glaube ich, auch mal kurz davor war, geschasst zu werden. Also, dass er quasi seinen Job verliert. Was hat der denn für einen Anteil? Also, wie wichtig ist es denn, dass das ein Ex-Spieler ist und wie sehr der da auf die Mannschaft einreden kann? Also, brauchst du da einen gewissen Trainertypen auch, um so eine Mischung von jung und alt, wie ihr es jetzt gerade schon besprochen habt, hinzukriegen? Und ist Dardai da genau der Richtige? Weil er halt auch diesen Stallgeruch, von dem immer alle reden, hat.
Siehe Kovac.
Möchtest du oder was soll ich?
Nee, sag du mal. Du warst aus der Erfahrung, ich meine, als Spieler.
Also ich find's richtig gut, was er jetzt gerade macht. Ne? Er setzt neue Ansätze, 3,5 Jahre. Ist halt schon Trainer, hast gerade angesprochen. Mhm. Und das ist natürlich immer so eine Zeit, ja, heutzutage, dass viele Trainer dann auch schon mal entlassen werden, ja, weil sie die Mannschaft nicht mehr erreichen, weil neue Ansätze fehlen. Und ich finde, dass er es jetzt perfekt umgesetzt hat mit den neuen Spielern, die er geholt hat. Sie spielen alle sofort hier, ne, mit Lazaro von Salzburg. Mhm. Dilrosun aus Man City. Meier, der letzte Saison auch schon ein paar Spiele gemacht hat, jetzt aber Stammspieler geworden ist. Das passt alles zusammen. Und die beiden Alten vorne, ja, die ihre oder die von dem Trainer dann auch die Führungsrolle übernehmen in der Mannschaft und die Ansprechpartner sind wahrscheinlich auch. Er hat da die Mannschaft wirklich im Griff und das passt alles.
Hast du noch gegen ihn gespielt?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
Weiß er nicht mehr?
Mike hatte keine Gegner.
Ja, ich meine, wie alt ist er jetzt?
Wie alt wird er sein? Anfang 40?
Ja, so irgend sowas.
Kann das sein, dass wir... Nee, der ist schon älter, oder?
Ist er älter? Ich weiß es gar nicht.
Wirkt so jung.
Google doch mal bitte.
Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja... Ich finde Dardai auch sehr, sehr intelligent. Ich finde ihn sehr eloquent. Auch wenn das mit dem Reden, natürlich mit der Sprache, das ist immer so ein bisschen...
Aber das ist so wurscht.
Das finde ich ist aber extrem viel besser geworden.
Das ist vielleicht, sage ich mal, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Man muss auch bei ihm gut zuhören und so weiter. Aber er hat Humor, er hat immer einen Strahlen und auch in Niederlagen, so habe ich ihn kennengelernt, verliert er nicht die Nerven und so weiter. Auch, ne?
Immer sachlich, authentisch. Ja. Also
authentisch ist auch ein sehr gutes Wort. Und ich glaube zum Beispiel, anders als Matthias, dass ich glaube nicht, dass er hier irgendwo zur Debatte stand. Vielleicht in den Medien. Aber so wie ich Hertha dann kennengelernt habe, unter Dardai, hatte ich immer das Gefühl, dass die setzen auf ihn, die glauben an ihn, also da passt kein Blatt dazwischen und so weiter, wenigstens bislang nicht. Und deshalb finde ich auch, er hatte die Zeit gekriegt und es zeigt sich, es hat sich gelohnt, so geduldig auch zu sein. Ne? Also ich finde, Dardai ist ein ganz starker Typ, ne? Auch für uns, ne? Auf der Boulevard, okay, sobald mal 3 Spiele verloren werden, dann haut er drauf. Aber ich empfand das immer so, das ist ein klasse Typ und das passiert jedem Trainer, der muss auch mal so Phasen durchmachen. Also, und er ist, ich sage, 44?
42 ist er.
42. Oh, so schlecht, ja, dann habe ich noch gegen ihn gespielt.
Tja, siehst du mal. Weil es hätte mich jetzt mal interessiert, was er auf dem Platz so für ein Typ war. Ja,
das weiß ich nicht mehr.
Aber gut. Aber dann sehe ich schon, also... Ich merke schon, aber die Hertha...
IQ doch nicht so hoch, ne?
hat so ein bisschen gerade, schwimmt so ein bisschen auf der Euphoriewelle und ist auch irgendwie sympathisch, was da so rüberkommt. Also ich habe jetzt noch keinen gehört, der irgendwie sagt, das gönne ich denen nicht.
Nee, ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube ja nicht, dass sie auf Dauer da oben mitspielen werden. Ja,
was heißt denn oben bei dir?
Also oben heißt Champions League Plätze, ich glaube so 6., 7. Europa League Platz könnte man erreichen, aber auf Dauer wird auch, also 34 Spiele wird Kalou nicht machen und Ibisevic auch nicht. Die sind beide 34 und 33. Das ist schon viel, ne? Also für die beiden. Und klar, die restlichen Spieler sind relativ jung und die können das alles durchspielen. Die bleibt auch, das passt auch alles. Aber
wer kann. Einigen wir uns auf 6 bis 7.
Ja, also das wäre jetzt die Frage, ist denn ein internationaler Platz möglich?
Das ist möglich, ja.
Ja? Ja. Dann hoffen wir, dass die Hertha-Euphoriewelle noch ein bisschen weitergeht und die Bayern nicht schon in 2 Wochen Meister sind, gefühlt. Ja. Und kommen auf ein ganz aktuelles Thema zu sprechen. Vielleicht kurz für unsere Hörer und Zuseher, heute ist Montagmorgen. Montagsmorgens kommt immer der neue Kicker raus. Und der Kicker hat mal wieder eine Mario-Götze-Story gemacht. Und eigentlich hatten wir es nicht auf dem Zettel, aber dadurch, dass es jetzt so aktuell ist, will ich das Thema ganz gerne aufmachen. Er hat nämlich was gesagt. Und zwar hat er das nach dem Brügge-Spiel, hat er gesagt, zu seinen wenigen Einsätzen, die er momentan hat. Kurz mal ein bisschen Statistikgeblänkel. Also er hat noch keine Minute in der diesjährigen Bundesliga-Saison gespielt, was schon heftig ist. Hat 64 Minuten DFB-Pokal gespielt und 62 Minuten Champions League und wurde jeweils ausgewechselt. Und danach hat er halt gefragt auf seine wenige Einsatzzeit, hat er gesagt, er schafft es momentan nicht, das auszublenden und die aktuelle Situation seine Herausforderung. Also eigentlich wurde ja schon alles gesagt, allerdings würde es mich jetzt nochmal aus der Sicht von einem Spieler interessieren. Ich meine, der hat uns vor 4 Jahren zur WM geschossen, alle sagen jetzt, hätte er das Tor bloß niemals geschossen. Aber muss man denn nicht als gestandener Bundesliga-Profi dem Druck, den ja im Prinzip dann jeder hat, egal ob ich jetzt das WM-Tor geschossen habe oder nicht, muss man da nicht standhalten? Also ich habe momentan nicht so das Gefühl, dass Götze irgendwann nochmal zurückkommt.
Und denk daran, dass er auch krank war, ne?
Ja, natürlich. Alles, das müssen wir alles, das ist keine Frage. Und er hat bestimmt den ein oder anderen Schicksalsschlag mehr wie jetzt ein anderer Spieler. Aber momentan sehe ich es irgendwie nicht. Also alle haben jetzt gedacht, unter Favre, jetzt kommt die große Leistungsexplosion, irgendwann kommt er wieder. Aber mich würde es mal aus der Sicht von einem Spieler, wenn du jetzt quasi diese Rückschläge hattest, wie geht man damit um?
Also meine Karriere war ja immer ein Auf und ein Tief, ne? Also es ging ja wie so eine Achterbahnfahrt immer hoch und runter. Mhm. Und im Nachhinein habe ich halt also aus den ganzen Tiefs am meisten gelernt, ne? Und das ist jetzt eine Lernphase für ihn, ne? Ist jetzt auch nicht so alt, ja?
Aber die ist schon ziemlich lang jetzt, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja, aber die okay, Lernphase also, geht ja jetzt.
Da muss er sich rauskämpfen und nicht nörgeln, meckern und dass es ihm so schlecht geht. Und ich glaube, dass er beißen muss jetzt mal und positiv denken sollte. Und dann kommt er auch wieder da raus, weil es ist einfach ein guter Kicker.
Ich habe einen anderen Tipp. Ich kann ja nicht tippen, das ist ja Quatsch. Aber an seiner Stelle, vielleicht ist das vergleichbar mit anderen Erlebnissen, die jeder von uns hatte, ob irgendwie man darüber nicht hinwegkommt, einen Job zu verlieren oder die Beziehung zu Ende ist oder wie auch immer. Ich sage, und da bin ich auch nicht der Erste, der das sagt, aber ich bleibe dabei, Götze sollte den Verein wechseln. Vielleicht sollte er auch ins Ausland gehen, um eine ganz neue Erfahrung zu machen, um eine ganz andere Umgebung zu haben, um wieder so ja, frische Luft zu tanken einfach, um ein bisschen frei zu werden. Ich glaube, unter Favre in Dortmund, unter dem Druck, unter den Erwartungen, mit der Vorgeschichte, wird er nicht mehr frei. Also mein Tipp wäre im Winter irgendwie, wenn es irgendwie geht, zu wechseln, denn er muss ja auch spielen. Mike, es nützt nichts, wenn er nicht spielt.
Also ich habe ja gedacht, dass und gerade unter Favre jetzt, dass er da wieder... positiv mal.
Ja, Mike erklärt uns jetzt mal, weil wir kontrovers sind, warum er das gerade nicht machen sollte und sich bei Dortmund durchsetzen sollte.
Ja, weil ich einfach glaube, dass Favre, wenn Favre sieht, dass er in die Mannschaft passt, und das glaube ich, ja, dann fördert er ihn auch, dann lässt er ihn auch spielen. Aber er hat in den beiden Spielen, die er gespielt hat, nicht die Leistung abgerufen und keine gute Leistung einfach gebracht. Und das sieht er Favre und deshalb lässt er auch andere spielen. Aber ja,
bei aller Wertschätzung für Favre glaube ich nicht, dass er der Trainer ist, der an Mike, der Götze weiterhelfen kann. Ich weiß nicht,
welcher Trainertyp. Ich sehe es so, dass er ihn auf jeden Fall weiterbringt.
Ja, macht er einfach nicht.
Ja, aber ich hatte ihn ja in Gladbach und bei mir hat es auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ich das verstanden habe, was Favre von mir möchte. Ja,
aber du hast nicht solche Aussagen getroffen wie Götze jetzt letzte Woche, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, siehst du, also ich gehe davon aus, dass Favre auch nicht der Typ dafür genau ist. Ich weiß nicht, welcher Typ dafür ist, aber ich glaube zum Beispiel, dass eher ein Kohfeldt in Bremen oder vielleicht auch ein Dada in Berlin, der ja sehr auch mit Duda diese Geduld hatte, dass das besser wäre. Und außerdem glaube ich, dass Dortmund, Bayern und solche Vereine, auch Schalke, keine Vereine sind, die Menschen in dieser Lage helfen können. Wir haben über Rangnick gesprochen, der letzten Endes diesen Burnout dann auf Schalke hatte. Weil das sind Vereine, die sind so groß, das sind Religionen. Ich glaube nicht, dass das ein Verein ist, wo man wieder in diese Spur kommt, denn das ist ja ein mentales Problem auch und so weiter. Und
aber jetzt nur, das ist nur ein mentales Problem.
Aber jetzt mal, ja, das wäre nämlich genau meine nächste Frage. Ist es denn wirklich nur ein mentales Problem? Weil diese Spritzigkeit, also wie wir Mario Götze von früher kennen bei Borussia Dortmund, als er 19, 20 war, als die Meister geworden sind aus der Meistersaison, diese Spritzigkeit, die hat er nicht mehr.
Er ist auf jeden Fall blockiert. Das sieht
also
man.
Da müssen wir ehrlich sein. Und wenn du, also ganz ehrlich, guck dir mal Bilder an aus dieser Zeit von Mario Götze und guck dir jetzt mal Bilder an. Also der war damals kompletter Vorzeigeathlet, durchtrainiert und mir tut es ja selbst irgendwie so ein bisschen leid, aber er wirkt halt auch einfach nicht nur mental nicht fit, sondern auch körperlich, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ein schöner Vergleich zu Kruse, ne? Der mental total fit ist und so weiter.
Aber umso dicker, umso besser.
Ja, aber wo man körperlich, Yilcham war auch so ein Beispiel, wo man aber körperlich sagt, oh Mann, hat ja nicht ein bisschen jetzt Übergewicht oder so. Aber mental totale
Stärke. Aber das ist ja genau die Frage. Du brauchst ja aber auf der Position, die Götze spielt im offensiven Mittelfeld, brauchst du ja eigentlich diese Spritzigkeit.
Ja.
Da brauchst du ja einen Antritt, um ins 1 gegen 1 zu gehen, etc. Also
ich glaube, der Kruse ist jetzt auch nicht der Schnellste. Ja? Also,
aber der ist mental stark. Kruse,
ja. Dem ist halt aber ein Neuner, ne? Der spielt halt nochmal eine andere Position.
Kruse? Lässt sich aber auch viel fallen, ne?
Also, Kruse ist doch kein Neuner. Kruse ist ein typischer Zehner irgendwo im offensiven Mittelfeld. Ich sehe Kruse nicht als Stürmer. Pizarro ist ein Stürmer, ja, aber nicht Kruse.
Jetzt gucke ich auch mal nach, was der für eine Position gespielt hat am Wochenende.
Mathis, sag was dazu, verteidige dich.
Also für mich ist das ein ganz klarer Stürmer.
Ja, nein, offensiver Mittelfeldspieler. Dafür haben sie ja Pizarro. Pizarro hat auf der 9 gespielt.
So. Ja, aber Pizarro hat jetzt zum ersten Mal gespielt am Wochenende. So,
ja, und aber davor hatten sie auch in den ganzen Jahren, da hatten sie den Belfodil und weiß ich wen alles. Also ist ja auch egal, wir müssen uns darum nicht streiten. Auf alle Fälle halten wir fest, Kruse nach außen körperlich, naja, würde ich sagen, sicherlich keine Sprinter-Traumfigur, aber mental sehr stark. Ayrton, der war noch runder, aber mental auch sehr stark und erfolgreich. So, und Götze, da gebe ich ja Mike recht, ne? Das ist körperlich, das sieht nicht so fit aus. Jetzt weiß ich gar nicht, das Problem für mich ist, diese Krankengeschichte, die kenne ich nicht bis ins Einzelne. Dann, was mit dem Fitnesszustand ist. Dann, wo da die mentalen Probleme direkt sind oder so. Von außen hat man immer leicht reden. Aber ich glaube, ich würde sagen, jetzt mal unabhängig vom Verein, er muss das Umfeld wechseln. Er ist damals aus einem tollen Umfeld rausgegangen zu den Bayern, gar nicht klar gekommen. Und jetzt kommt er zurück, die Erwartungen sind hoch, kommt auch nicht klar. Ich weiß nicht, also ich bleib dabei.
Wo muss er denn hin? Sag doch mal einen konkreten Vorschlag. Welcher Verein wäre jetzt der richtige für Mario Götze? In der Bundesliga sehe ich da keinen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du dir vorstellen, dass der bei Bremen oder bei Hertha kickt? Also ich nicht.
Moment, ich finde das so abwegig, finde ich das gar nicht. Man hat Kruse schon abgeschrieben, ne? Wolfsburg, völlig versagt, ne? Also und Gladbach und so weiter. Und dann kam er nach Bremen zurück und was keiner geglaubt hat, da plötzlich ist er wieder ins Lot gekommen, sag ich mal so. Also wenn in Deutschland überhaupt ein Verein, dann so ein ruhiger, gelassener Verein wie Bremen, das wäre vielleicht noch
eine Lösung. Am Anfang hast du gesagt, dass er ins Ausland gehen soll.
Ja, ich bleibe dabei ins Ausland.
Was wäre denn der richtige Verein? Ich glaube nicht, dass er nach England passt. Da ist er nicht robust genug.
Nein, man mag ja sein. Vielleicht ist es, wo etwas sag mal, sonniger gespielt wird. Vielleicht wäre Spanien ja nun nicht gerade bei Real oder Barca, aber vielleicht bei so einer Mannschaft wie, weiß ich nicht, Sevilla oder La Coruña oder irgend so eine Mannschaft, wo er nicht unter dem Druck steht. Ne? Aber ihr hattet mich vorhin gefragt, also wenn in der Bundesliga, dann überhaupt nur bei so einem Verein wie Bremen. Ne? Ich weiß nicht, oder wenn vielleicht kriegt der Baum auch André Hahn in Augsburg wieder hin und so weiter. Vielleicht wäre das auch so ein Verein, ne? Oder Freiburg. Aber ich weiß nicht, ob Streich ihn nehmen würde. Ne? Also so ein Verein, aber nicht Bayern, Dortmund, Schalke oder sowas. Das haut nicht hin.
Okay. Aber wäre doch mal ein Ansatz, wenn er jetzt nach Schalke gehen würde, oder?
Der BVB würde ihn lieben.
Ja, super. Dann ist der Druck noch mal größer.
Dann braucht er, glaube ich, auch wirklich nicht mehr zurückkommen.
Dann zeigt er aber Coronis, dass er mental stark ist.
Ich wünschte mir, der hätte so eine mentale Stärke wie du. Ich glaube,
ich wäre auch nicht nach Dortmund gegangen.
Nee, aber hat dich eigentlich irgendwas mal erschüttert?
Also ich wurde ja auch in Hannover im Stadion, wurde ich ja auch ausgepfiffen. Ne, ja,
wie bist du damit umgegangen?
Ich habe dann teilweise auch zu Hause geweint. Ne? Also habe da schon mental auch...
Alter Schwede. Okay, das ist aber jetzt ein Punkt, da will ich gerne mal ansetzen. Also jetzt...
Ja, wirklich. Also bin dann nach Hause gefahren, habe geweint. Also
weil der mentale Druck so hoch ist, dass die Fans sich ausgepfiffen haben.
Ja, weil ich es nicht verstanden habe. Ne, weil ich habe ja... Von meiner Art her gebe ich ja immer alles und konnte das dann auf einmal nicht mehr umsetzen. Und dann kam der Druck von außen noch ein. Die Fans haben mich ausgepfiffen. Ich war in der Stadt im Kinderwagen mit meiner Tochter, wurde von Leuten angepöbelt, von Jugendlichen. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, ne? Was mache ich hier, ne? Und was mache ich falsch? Ja?
Also ich finde das toll, dass du das jetzt sagst, weil auf jeden Fall.
Da kann man ja ein bisschen reinhorchen. Also vielleicht auch was mit Mario Götze vielleicht gerade los ist. Also wie mental schwierig das tatsächlich ist, wie wenn man jetzt dich kennt, Mike, denkt man, okay, abgebrühter Typ, aber dann.
Ja, Mertes Acker haben wir, das war ja das Beispiel ja, auch. Eben. Also ich hätte das jetzt auch nicht gedacht, aber ich finde das toll, dass du sagst oder so, weil es diese Ehrlichkeit. Das finde ich stark und das zeigt eben unabhängig, und du wirst mir zustimmen, unabhängig vom Geld oder sonst einen Ruhm oder so. Ich glaube, uns alle trifft sowas und wir alle haben so eine Momente, wo uns die Tränen kommen und so weiter. Und da können wir hart sein, stark sein, extrovertiert nach außen, wunderbar, wie wir wollen. Mhm. Und das finde ich gut, dass du das sagst und so.
Also ich bin ein mega sentimentaler Typ, ne? Also ich weine auch bei Filmen und so. Das ist
echt?
Ja, doch. Also
oh, da bist du meiner Freundin aber sehr sympathisch, also wie heute auch immer. Ja, mir geht's nicht ganz so, obwohl mir auch ab und zu die Tränen kommen. Aber jetzt frage ich mich, wie bist du denn da rausgekommen?
Ich habe einen Mentalcoach gehabt, mit dem ich viel geredet habe. Das war jetzt kein Psychologe, aber ich hatte ihn und mit dem habe ich darüber geredet. Und für mich kam dann irgendwann nur der Schluss, den Verein auch zu wechseln. Ne? Mhm. Bin dann nach Gladbach gewechselt im Winter dann und wurde dann mit offenen Armen empfangen. Ne? Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich 2 Tage in Gladbach war, einkaufen gegangen bin, im Rewe, und eine Verkäuferin dann zu mir kam, mich in den Arm nimmt und sagt, oh, Mike, schön, dass du da bist, wir schaffen das.
Oh ja, sowas, solche Momente.
Das ist dann die Kehrseite wieder, ne?
Ja, ja. Und da habe ich dann gesagt, alles klar, hier bist du richtig. Und dann
also Mario Götze, du musst unbedingt nach Gladbach zu Rewe. Mike wird dir sagen, welche Verkäuferin das war.
Ja. Die habe ich auch noch im Kopf. Also
das, ja, solche, sowas vergisst man auch nicht. Ja, das sind Erlebnisse, die vergisst du nicht.
Also halt mir fest, Mario Götze muss zu Borussia Mönchengladbach wechseln.
Ja. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, auch ganz ehrlich. Also da würde er, glaube ich,
also auch reinpassen. Jetzt nochmal, um das Thema abzuschließen. Kommt er aus dem Tief nochmal raus?
Der ich kommt glaub, da raus.
Ich glaube glaub, momentan
raus.
Nicht.
Doch, er kommt da raus, weil er einfach ein guter Kicker ist und er möchte spielen und er muss sich Hilfe holen, definitiv. Er muss mit Leuten reden, die ihm vertraut sind, und dann glaube ich, da schafft er das auch.
Ich würde ihm das auch wünschen, ne? Weil,
natürlich. Ich glaube, das wünschen wir ihm alle. Ich meine, er hat uns ja die Meisterschaft geschossen. Also das ist
ja nicht nur deswegen, aber der ist einfach. Ja. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich glaube, dass er einfach ein guter Charakter ist auch und dass es gerade für ihn schwierig ist und dass er da Probleme hat. Wie gesagt, da muss er sich helfen lassen, da muss er mit Leuten reden und Arschbacken zusammenkneifen und Gas geben.
Hat er denn bislang vielleicht so eine Hilfe, nicht in der Form, wie du sie hattest?
Das weiß ich nicht.
Vielleicht solltest du ihn mal anrufen.
Ich lasse mir die Nummer mal geben von Reus.
Ja. Alles klar. Dann wollen wir zu einer neuen Kategorie kommen. Ich weiß, Rollo brennt schon drauf. Und zwar heißt die der Aufreger der Woche. Und zwar werden wir drei jetzt unseren persönlichen Aufreger des Wochenendes kurz erklären und auch sagen, warum das für uns der Aufreger der Woche war. Und ich weiß, Rollo hat, wir haben gestern, muss man dazu sagen, kurz telefoniert in der Halbzeit der zweiten Liga. Also Rollo, hau rein. Aufreger der Woche für dich?
Ja, also ich hätte es ja nicht geglaubt. Ne? Ich mache gestern den Fernseher an, 13:30, dachte mal, weil ich schreibe ja auch noch Kolumnen und so, und dachte mal, dann guckst du mal, was Paderborn und Hamburg so machen. Ne? HSV hatte ich gar nicht auf dem Schirm eigentlich. Und dann gucke ich so und gucke, und dann kam diese Szene mit Pollersbeck, der da den Neuer macht, aber den Ball verliert und Adamian zu seinem Hattrick ansetzte. Das erste Tor, das zweite, das dritte. Und ganz ehrlich, ich bin ja nun St. Paulianer, aber ich war fassungslos, ne? Weil in meiner Kolumne in der Morgenpost heute, da steht der wiedererstarkte HSV, und dann habe ich mich dran gesetzt, also der Underdog, nächstes Wochenende ist ja HSV St. Pauli, der Underdog gegen den wiedererstarkten HSV. Ne? Und dann habe ich nochmal zwei Sätze dazu geschrieben. Erstarkt, Fragezeichen. Und dann dieses Desaster, das wurde ja zum Desaster. Und ich, also nicht nur ich glaube in Hamburg, ganz Hamburg war fassungslos. Mhm. Auch selbst St. Paulianer, die das gar nicht glauben konnten, was da passierte. Und für mich war der Spruch des Tages überhaupt, vielleicht sogar der Woche, kam von meinem Ex-Kollegen Martin Groß, der hat in der Sky-Konferenz das Spiel kommentiert. Als die Zuschauer abwanderten und er in der 54. Minute sagte, Minute 54, der Parkplatz ruft. Das 54, das war für mich eine große Zusammenfassung des Geschehens da, ne? Da gibt's ja noch Streit, ob die Fans, es gibt ja natürlich Fans, die ärgerlich sind, dass wieder welche so früh abgehauen sind und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, sie haben zu Hause gespielt. Sie haben nicht gegen Bayern München gespielt. Sie haben nicht gegen Bayern München 0-5 verloren. Sie haben bei allem Respekt auch, Jan Regensburg, die haben toll gespielt auch. Die haben es auch völlig verdient. Aber gegen Jan Regensburg zu Hause 0-5 zu verlieren, ganz ehrlich, also das ist für meine Stadt hier.
Aber wie kommt denn sowas? Also das ist ja unglaublich. Die haben das erste Auftaktspiel auch zu Hause gegen Kiel 0-3 verloren, muss man auch dazu sagen. Ja. Danach dann, aber jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, aber das hat Hand dann sehr, sehr richtig gesagt, obwohl der war, gehörte ja auch nun gestern noch zu den Wahnsinnigen, hatte das ja richtig gesagt, dass sich das schon andeutete in den Spielen. Man denke an Heidenheim, ich glaube 4-3 gewonnen, da hätten sie auch verlieren können. Die Spiele vorher, auch in Dresden, waren gar nicht glatt, also alles andere als überzeugend irgendwo. Und gestern Tietz, da gewinnen sie in Dresden 1-0 mit Mühe und Not. Und dann ändert Tietz die Position auf.
Er hat sechsmal umgestellt.
Und vor allen Dingen hat er die Stürmer, Lasogga und so weiter, rausgenommen. Ne? Das heißt also, wer sollte da eigentlich noch ein Tor schießen? Ne? Blieb ja auch nur noch Hand übrig, ne? Der einen geschenkten Elfmeter, der gar keiner war, auch noch, das sah Hand ja auch so, ne? Das war kein Elfer und gab dann den Ball zurück an den Regensburger Torwart. Ne? Also, wer soll denn da die Tore schießen? Und hinten, also Lacroix kenne ich eigentlich auch noch nicht oder so, ich weiß gar nicht. Ich dachte immer, Lacroix, ist das nicht ein Parfum oder sowas in der Richtung? Auf alle Fälle, wie die da hinten gespielt haben, allesamt, das, ganz ehrlich, das geht auf gar keine Kuhhaut, ne? Inklusive Pollersbeck. Also, viele sagen, das Tick hat das verbockt, weil er da sechs rotiert hat. Aber selbst, ich meine, das ist trotzdem ein super Kader eigentlich für Zweitliga-Verhältnisse. Das darf trotzdem nicht passieren. Ich weiß, Mike, vielleicht.
Also, man merkt schon, es geht hier.
Dollo hat einen Lauf.
Obwohl du St. Pauli-Fan bist, geht es dir trotzdem nah. Also,
ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um das Derby. Was soll denn dabei rauskommen? Ich habe ja an St. Pauli auch nicht so viel gute Haare zu lassen. Ne? Also da weiß ich auch nie, wer das Tor schießen soll.
Du redest dich gerade in Rage hier. Du.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Hast Fahrt aufgenommen.
Ja, was fällt, mir fällt da im Augenblick nicht so ein. Wir sind die Zweitliga-Hauptstadt. Aber da ist...
Soll ich was sagen?
Ja.
Er wird die nächsten 5 Spiele wieder gewinnen und dann werden sie wieder ein Spiel mit 4.
Ja, meinst du? 4 gewinnen. Oder das 4. Waren 4 Spiele.
Waren es 4 Spiele, okay. Aber ich, gut. Also ich sage, habe ja immer Spieler gesagt, oder die Trainer sagen ja auch immer, besser du verlierst ein Spiel so. Wir haben jetzt hier mit meinem Landesligisten Tussischer Höfen, wo wir gestern auch 1-0 gewonnen haben, ja, da haben wir auch 2 Spiele Katastrophe gespielt und 2 Spiele verloren. Jetzt haben wir da 1 gewonnen.
Dann verliert er wieder 2, ja.
Nee, jetzt, davor haben wir 2 Spiele gewonnen. Also so. Vor den 2 Niederlagen.
Ach so. Ja, aber gut, okay, trotzdem, da macht man sich ein bisschen einfach. Ne?
Also ich mach mir da auch nicht so riesen Gedanken wie du. Ich glaube wirklich, dass das ein Ausrutscher war vom HSV. Also
nicht Gedanken, aber das ist doch eine Katastrophe. Du kannst doch nicht in der zweiten Liga spielen, als Top-Favorit da anlaufen. Alle Welt hier, du kennst doch Hamburg, ne? Oder ihr kennt doch Hamburg. Hamburg war in der ersten Liga schon immer so, haben sie verloren, sind sie im Abstiegskampf, haben sie gewonnen, sind sie schon in Europa. So, ihr habt schon wieder alles davon gesprochen, das ist klar, Köln und HSV steigen auf und so weiter. Ne? Die Kölner haben das nicht ganz so, die glauben das aber auch, ist ja auch berechtigt. Ne? Aber hier wird auch dann immer getönt. Und was, das war vor dem Spiel. Und was ist nach dem Spiel, wenn du mal die Zeitung aufschlägst oder die Social Media guckst oder so, pure Verzweiflung, Trauer, Wut, weiß ich was alles. Also das ist hier eine Achterbahn der Gefühle, genauso wie das Wetter. Nur dieser Sommer war super.
Mike, dein Aufreger des Wochenendes.
Also definitiv das Hassplakat gegen Dietmar Hopp. Das ist für mich einfach ein Unding, wie sowas ins Stadion reinkommt und das so lange dort hängen darf. Mhm. Mit einem Hasta la Vista, Fadenkreuz. Das ist unter der Menschenwürde und für mich musste einfach die Polizei einschreiten und das da rausholen, das Plakat.
Wie kommen die überhaupt ins Stadion?
Ja, das frage ich mir auch.
Das ist das ja ich auch.
Gut, dann kommen sie rein und dann hängt das aber da.
Dann muss das doch sofort abgehängt werden.
Ja, da muss sofort die Polizei rein und das ist verstehe ich nicht. Wirklich, das verstehe ich nicht.
Ja, dann sagen sie wieder, da ist Klopperei.
Einschreiten, der Verein Borussia Dortmund musste einschreiten, der muss glaube ich, von den Ultras war es ja, ne? Und wir müssen einfach mit denen reden und die aussortieren da. Das geht nicht. Das ist für mich ein komplettes Unding.
Außerdem, aber und das Argument zählt auch nicht, ja, wenn wir dann in den Block reingehen, dann kommt das totale Chaos und so weiter. Aber vor allen Dingen müssen auch die Kontrollen, also das ist ja lächerlich.
Aber Rollo, das sind nur 10, 15, 20
Leute. Ja, die kennt man doch. Wie kriegt man denn sowas in den Griff? Also ich meine,
die anderen sind da gar nicht so.
Jedes Mal eine Geldstrafe, am Ende wird ja immer der Verein bestraft. Also muss man da den Verein dann am Ende drastischer bestrafen, dass es die Leute dann irgendwann juckt? Also ich habe jetzt gestern im Dopa, hat glaube ich sogar jemand gesagt, naja, da muss man halt mal 2 Punkte dann abziehen. Wenn die sich
das ist ja Quatsch. Ja,
dann bestrafst du ja den ganzen Verein. Ja, der ganze Verein
am Ende wird ja sowieso der Verein bestraft. Natürlich.
Ja, das ist das Schlimme. Ja, aber das sind 10, 15, 20 Leute sind das. Keine Ahnung.
Lass es 100 sein.
Dann gehst du in den Block rein. Ja, was meinst du, wie das in anderen Ländern ist? Mhm. Ja, in den Stadien. Da gehen die mit dem Knüppel rein, dann passiert das einmal, dann gibt es einmal Theater und am nächsten Mal macht das keiner mehr.
Aber ist das die Lösung? Mit dem Knüppel reingehen?
Nee, das auch nicht.
Weiß ich nicht.
Ja, aber die Kontrolle müsste einfach auch besser werden.
Du musst ja jetzt den Knüppel anwenden, ja. Mhm. Aber die Leute haben ja gar keine Angst vor der Polizei. Die haben ja gar keine Angst.
Stimmt.
Weil die Polizisten nichts machen dürfen. Mhm. Die werden angespuckt, die werden beleidigt, ja. Und die dürfen nichts machen. Ich habe 2 gute Freunde von mir. Meine besten Freunde sind Polizisten. Was die mir teilweise erzählen, ist Wahnsinn. Und einer von denen war bei der Hundertschaft vor 2-3 Jahren. Also das ist wirklich, das verstehe ich nicht. Mhm. Da muss härter durchgegriffen werden dürfen von den Polizisten.
Also quasi deine Ansicht ist, die Polizei sollte da einfach mehr Maßnahmen oder mehr,
ja, wie sagt man.
Also ich glaube,
ich bin ja komplett gegen Gewalt, wirklich, komplett.
Ja.
Ja, und will auch nicht, dass es angewendet wird. Aber wenn man angespuckt wird, ja, und so beleidigt wird, dann gibt es mal einen auf die Kniescheibe, dann liegt er auf dem Boden und dann ist Ruhe.
Meine Empfehlung wäre einfach, ich behaupte mal, dass jeder Verein und auch die DFL, dass sie genau die Leute kennen, die 50, 100, 200, je nach Größe des Vereins.
Davon kannst du
ganz genau, wer das ist. So. Warum gelingt es nicht, diese Leute, nicht nur mit Stadion, nur die Leute mit Stadionverbot zu belegen, sondern auch direkt nicht 2 Jahre später den Prozess zu machen, sondern direkt irgendwo in einem Schnellverfahren und so weiter, weil es auch Jugendliche sind, zu verurteilen. Weil das hat man in Südafrika bei der WM gemacht oder so, oder auch angedroht. Und das ist, glaube ich, das Einzige. Das gilt übrigens auch für andere Straftaten. Das ist das Einzige, was zählt. Wenn, das ist ja auch so, wenn du die Strafe nachvollziehen kannst, als Jugendlicher gerade, was hat denn gewirkt? Nicht, wenn du ein halbes Jahr später irgendwie dafür bestraft wirst, sondern wenn du gleich am nächsten Tag dafür bestraft wirst. Das ist die einzige Maßnahme.
Wie ist es denn in England? In England ist es so, wenn da einer Bock missbaut, der kommt erstmal einen Tag in den Knast.
Ja,
und dann hat er am nächsten Tag ein Problem mit seinem Arbeitgeber, weil er sich erstmal begründen muss.
Ne? Das ist halt die Frage. Ne? Also in England gab es ja in den 80ern, war es, glaube ich, diese große Revolution, wo die Ticketpreise einfach komplett erhöht wurden, weil sie ein gewisses Klientel einfach nicht mehr im Stadion haben wollten. Ich glaube, das wurde tatsächlich in der Bundesliga auch mal diskutiert, aber dann heißt es halt, bei uns ist dann die Stimmung schlecht. Aber jetzt mal, wer in England im Stadion schon mal war, also ob da die Stimmung so schlecht ist?
Italien war das auch, ne? Und da sind die Fans dann weggeblieben. Man darf natürlich auch nicht alle Ultras bestrafen. Wie gesagt, das sind nur überschaubare Größen. Das sind 10, 50 Leute oder sowas, ich weiß nicht, oder 100. Hm. Na? Die darfst du bestrafen, musst du bestrafen. Und gar nicht pauschalisieren. Deshalb finde ich es auch Schwachsinn, eine ganze Tribüne zu sperren oder so, wie das mit Frankfurt passiert ist und ja, so. Da trifft man auch die gar nichts dafür können. Ne? Man weiß doch, wer die Leute sind und so weiter. Und genau diese Leute muss man bestrafen. Und das sind nicht viele. In Dortmund stehen 25.000 auf der Süd und so weiter. Wie viel davon sind denn tatsächlich überhaupt, viele sind ja schon aussortiert worden da. Ne? Ja. Lass es doch 50 sein, mehr sind es doch nicht. Dann gibt es natürlich noch ein paar Mitläufer und so, ne? Und mir kann keiner erzählen, dass wenn du namentlich diese Personen rausnimmst und so weiter, dass dann die Stimmung schlecht wird. Das kann mir keiner erzählen. Hattest du denn auch ein Ärgernis der Woche, Matthias?
Ich hatte Ärger? Nee.
Nee, ich meine, ihren Aufreger.
Ach so, ich hatte auch einen Aufreger.
Ja, wahrscheinlich gestern bei Oktoberfest.
Ne? Das wär jetzt mein Abschlussthema. Mein Aufreger der Woche, beziehungsweise hat mit einer Person zu tun, und zwar heißt die Fabian Giefer.
Oh ja.
Torwart vom Augsburg, ganz arme Socke. Aber ich würde gern drüber reden, weil wir ja jetzt schon im mentalen Loch sind. Ich weiß nicht, habt ihr das Interview von Manuel Baum nach dem Spiel gesehen?
Ja.
Der hatte Tränen in den Augen, ne?
Ja, aber das ist zweischneidig. Einerseits ist die Empathie sehr groß und ich habe ihn das auch verstanden. Andererseits hätte ich dann nicht in dem Interview gesagt oder angedeutet, dass er jetzt eine Pause kriegt, ne? Das hätte ich mit ihm persönlich gemacht. Ich hätte dann, ich finde das ehrlich, das ist auch ein Mensch das hätte ich ihm persönlich gesagt. Aber was ich ganz schlimm finde, und da bleibe ich auch bei, dass die Fans den eigenen Torwart danach auch noch auspfeifen.
Ja, das
also das finde ich völlig daneben. Und da hatten sogar die Bremer Fans Empathie und haben sich bei Twitter darüber aufgeregt. das sind keine Fans dann, ne? Weil ich glaube, das wäre in Bremen so nie passiert. Ne? Man kann über einen Spielzug oder über ein Spiel, einen Feldspieler irgendwie mal fallen, aber nach so einer Geschichte, denn da brichst du ihm ja das Rückgrat sozusagen.
Mhm. Aber das ist ja jetzt die logische Konsequenz, dass er auch, also ich glaube, das wusste er in dem Moment, als das 3-2 gefallen ist, wusste er schon, dass er jetzt im nächsten Spiel auf der Bank sitzen wird. Er hat gegen Mainz, Spiel davor, beide Tore im Prinzip verschuldet, wo er zweimal den Ball nach oben faustet. Wenn er den rauskriegt aus dem Strafraum und dann gewinnt Augsburg 1-0 und wenn er den Ball gestern festhält oder beziehungsweise am Samstag, dann holen die wahrscheinlich auch einen Punkt. So, das heißt, er hat jetzt mit 3 Aktionen hat er seiner Mannschaft 4 Punkte gekostet. Und dann ist es doch auch nachvollziehbar, dass der Baum im Nachgang sich hinstellt und sagt, du pass auf, der kriegt jetzt mal eine Pause, weil irgendwas muss er ja machen.
Also, aber nicht in der Öffentlichkeit direkt, ne?
Also direkt. Naja, ich fand's aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es so, wie er es gemacht hat. Also man hat es ihm ja abgekauft. Er hat sich ja echt sammeln müssen in diesem Interview, wo er sagt, okay, es ist total scheiße und er versteht auch den Spieler und es geht hier immer um Menschen und Personen, aber
Ich glaube nicht, dass er dem Spieler vorher dann vor der Konferenz da gesagt hat, dass er jetzt am nächsten Spiel erstmal, dass er eine Pause kriegt. Der wusste das nicht, der Spieler. Er fährt es so aus der Presse.
Ja, das geht gar nicht.
Und also da bin ich immer für erstmal mit demjenigen reden persönlich und dann kannst du, wenn es sein muss, das in der Presse auch äußern.
So sehe ich das auch.
Aber er wurde ja wurde ja darauf angesprochen auf Fabian Giefer. Und ich glaube, er hat auch sich lange überlegt tatsächlich,
sage ich erstmal, da werde ich jetzt in den nächsten Tagen Gedanken machen zu und fertig. Reicht ja.
Ja. Okay. Also eurer Meinung nach auch Fehlverhalten von Manuel Baum.
Was dann ist der? Fehlverhalten. Ja, was heißt Fehlverhalten, will ich jetzt nicht sagen. Also das ist unglücklich, wie er es so gesagt hat und gemacht hat. Das ist
okay.
Fehlverhalten. Gibt es schlimmere Dinge.
Stimmt.
Na gut.
Ja, und auf dem Oktoberfest war alles okay?
Auf dem Oktoberfest war alles super, Rollo.
Hast du ein Fehlverhalten gehabt?
Ich habe kein Fehlverhalten gehabt. Ich war ganz brav und habe mich benommen.
Ja.
So wie immer. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Sag ciao nach Hamburg, Rollo.
Ciao.
Wir sehen uns in 2 Wochen, bist du, glaube ich, wieder dran. Ne? Nächste Woche viel Spaß auf Sylt, muss man ja dann sagen.
Ja.
Wo bist du nochmal? Beim Kitesurfen.
Windsurf World Cup. Traditionell. Nee, Windsurfen.
Okay, also wer Rollo Fuhrmann treffen will, nächste Woche in Sylt beim Windsurf Weltcup. Oder sag mal, auf Sylt oder in Sylt?
Auf Sylt in Westerland.
Okay, dann haben wir es. Und ganz herzlichen Dank an Mike Hanke. Hat Spaß gemacht. Sehr gute Sachen heute wieder rausgehauen. Mein Name ist Matthias Dexheimer und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Generation Fußball. Ciao.